Lamrim, Kurs 5, Klasse 4. Es gab gestern im Text eine Stelle, die mir nicht ganz klar war, deshalb würde ich das gerne noch einmal wiederholen. Es ging dabei um die drei verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, um die Visualisierung des Zufluchtnehmens aufzulösen. Und danach kam ein Teil, der mir nicht ganz klar war. Und es heißt da, du kannst auch das Feld derer, zu denen du Zuflucht nimmst, anheben und dann die Sokshing heranbringen. Und wenn ihr dann bei dem Teil seid, wo ihr die Weisheitswesen mit den Freudenwesen verschmelzt, löst ihr das Ganze in euch selbst auf. Und dann kam dieser Ausdruck Kapayin, das heißt, es ist verborgen. Das heißt, du musst es mündlich von deinem Lehrer erfahren, es ist nirgendwo aufgeschrieben. Diese drei Möglichkeiten werden oder wurden traditionsgemäß geheim gehalten. Sie waren also verborgen. Und ihr solltet dem Weg folgen, den euch euer Lehrer vorschlägt. Wir haben letztes Mal über zwei Lamas gesprochen, von denen es heißt, dass sie in ihrer Lebenszeit Erleuchtung erlangt haben. Gestern konnte ich keine genauen Angaben dazu machen, wann genau sie gelebt haben, aber ich habe das nachgeschlagen. Derjenige mit Namen Wensapa, dessen Geburtstag ist entweder im Jahre 1504 oder 1505. Und er starb entweder im Jahre 1565 oder 1566. Der andere Lama hieß Chuki Dorje, war, glaube ich, der Vorsteher der Gelugpa-Sekte. Der Dalai Lama ist sozusagen der oberste aller verschiedenen Sekten und Richtungen, auch wenn er selbst ein Gelugpa ist. Aber dann gibt es auch noch, im Katholischen würde man sagen, eine Art Kardinal, also einen Kopf dieser Gelugpa-Sekte. Und das war dieser Lama Chuki Dorje. Und sein Geburtstag ist 1690 und er starb im Jahr 1749 oder 50. Und jetzt kommen wir zur Klasse 2, die schon gestern beginnen sollte. Es heißt hier im Text also, es gibt eine historische Aufzeichnung, die ausgesendet wurde. Und es gibt zum Beispiel eine berühmte Kadampa-Chronik, die ausgesendet wurde, wie es heißt. Und diese kommt aus Ganden. Und Ganden war das Kloster Jetsunkapas. Und daher ist die Gandempas auch ein anderer Name für die Gelugpa-Sekte, obwohl es ein separates Ganden-Kloster gibt. Und in der Mongolei gibt es auch noch ein Kloster Ganden, was das Ganze komplizierter macht. Es ist das vielleicht berühmteste Kloster in der Mongolei. Aber man weiß oft nicht, von welchem Kloster Ganden die Rede ist. Mit diesen Werken sind also alle Aufzeichnungen gemeint, alle Bücher, die jemals in der Gelugpa-Sekte hervorgebracht wurden, durch Segen Und das würde die Werke von Jetsun Kappa einschließen. Es gibt eine besondere Anleitung in der Tradition der Gelugpas. Zum Beispiel ist die Rede davon, von der Visualisierung, dass man sich im Herzen seines Lamas einen weiteren Lama vorstellt und in dessen Herzen wieder einen Lama und so weiter, wie bei einer russischen Puppe. Und das ist eine separate Unterweisung. Und in den Rezitationstexten ist die Rede vom Pfad der Engel. Und das ist ein poetischer Ausdruck für den Himmel. Und man soll sich also den Himmel vorstellen, gefüllt mit verschiedenen Dingen. In den geheimen Texten heißt es, dass man einen Grad körperlicher oder physischer Ekstase erreichen kann, wie zum Beispiel, wenn man Yoga macht. Damit ist aber nicht eine halbe Stunde in der Taubenasana, in der Taubenstellung gemeint. Aber wenn ihr eine regelmäßige Yoga-Praxis habt, dann sind eure Kanäle offen und die Winde, die inneren Winde, können besser zirkulieren. Und es ist einfacher, die Leerheit zu sehen. Und im Zustand dieser physischen und mentalen Ekstase ist es einfacher, die Leerheit zu sehen. Und das hört sich auch irgendwo richtig an, dass man nicht an ein Kreuz geschlagen werden muss, um die Leerheit zu sehen. Und im Buddhismus gehen wir davon aus, dass das Karma, was dir einen Zustand hoher körperlicher Ekstase bringt, dass das Karma, das zu körperlicher Ekstase führt, auch großartige mentale Einsichten und Realisierungen mit sich bringt. Das ist in etwa so, als wenn ein Same gleichzeitig den Orangenbaum und die Orange hervorbringt. Der gleiche Samen bringt also die Wahrnehmung der Leerheit hervor und auch das Gefühl der Ekstase, religiöser Ekstase. In den höheren Lehren versucht man also, dieses Gefühl spiritueller Ekstase herbeizuführen. Und man geht davon aus, dass es karmisch gesehen logischer ist, dass das dann dazu führt, dass man die höchste Wahrheit erfährt. Die Weisheit dieser Glückseligkeit und Lehre oder Weite, in der dein Geist ist. Und dann ist die Rede davon, von dem, was ein Objekt hält und dem Gehaltenen, also dem Gegenstand der Wahrnehmung. Und das, was du siehst, also das Objekt deiner Wahrnehmung, ist die Straße der Götter und damit ist der Himmel gemeint. Ihr visualisiert also diesen leeren Raum und füllt ihn dann mit dem Dzogchen, mit dem Feld der Lamas. Warum heißt es der Pfad der Götter, der untrennbare Glückseligkeit und Leerheit ist? Warum wird das erwähnt? Warum ist in einem offenen Text von Glückseligkeit und Leerheit die Rede? nur aus dieser einen Referenz zu den 6 vorläufigen Übungen aus dem Text der Halskette am Hals derer, die genug gutes Karma haben. Dort wird also Glückseligkeit und Leerheit erwähnt, damit wir verstehen, dass alles in unserer Welt von diesem Zusammenspiel von Glückseligkeit und Leerheit abhängt. Wenn man diese Unterweisung auf die wahre Bedeutung des Wortes Evam anwenden würde, würdet ihr verstehen, wie das Objekt eurer Wahrnehmung wie ein Engel sein kann und als göttliches Wesen erscheinen kann. Es gibt eine Vielzahl von tiefgründigen Unterweisungen dazu, aber unter den hier anwesenden Zuschauern, und da ist von den Zuschauern bei der Rede im Jahre 1920 die Rede, die noch keine Einweihung erhalten haben. Und daher kann ich nicht in diese tantrischen Lehren gehen. Dann heißt es weiter, in dem Himmel vor euch stellt dich vor Samantabhadra. Das ist ein Bodhisattva der Kagyu-Tradition und er machte Darbringungen, Opfergaben, die er dem Buddha überreichte und die den ganzen Himmel ausfüllten. Und daher wurde sein Mandala das Opfermandala, das man spricht bei Darbietung. Und in dieser Art und Weise stellen wir uns den Lehrer vor, wie er umgeben ist von Wolken voller Darbietungen, voller Opfergaben. So in etwa wie der Himmel an der Ostküste, der voll ist mit landenden und startenden Flugzeugen. So in etwa, als wenn da eine Wolke voller Bananen kommt und von der anderen Seite kommt eine Wolke voller Rosen und dann eine mit der Lieblingserdnussbutter. Und in der Mitte ist euer Lehrer. Niemand kann alle Übungen machen, die hier in diesem Text angegeben sind. Ich habe das mal versucht, aber es ist unmöglich. Aber sucht euch einfach etwas aus, was sich für euch cool anhört und praktiziert das ein paar Wochen und dann könnt ihr zum nächsten übergehen. Aber es ist irgendwie nett, sich diese ganzen Wolken voller Opfergaben vorzustellen mit dem Lama in der Mitte. Stellt euch vor, dass der Boden aus Lapis ist und in der Mitte ist ein Meer voller Milch. Oma ist also das Wort für Milch und wenn ihr in Serra schon gewesen seid einmal, dann kennt ihr das vielleicht, dass morgens um 4 die Verkäufer immer das rufen, denn sie haben keine Kühlschränke und müssen die Milch frisch verkaufen. Und in der Mitte dieses Ozeans aus Milch ist ein Wunschbaum. Im Westen haben wir die Geschichte von Aladdins Wunderlampe, die man reibt und die dann Wünsche erfüllt. Und im Osten gibt es diesen Wunschbaum. Und man kann irgendeinen Wunsch aussprechen, zum Beispiel ein Fahrrad, und dann würde es aus dem Baum herausfallen. Es ist also etwas wie bei einem Weihnachtsbaum. Die Wurzeln sind aus Gold und der Stamm ist aus Silber. Die Zweige sind aus Lapis. Die Blätter sind aus Kristall und die Blüten sind aus Mondstein oder vom Wortstamm aus könnte es auch Smaragd sein. Der Baum ist also aus 7 wertvollen Materialien. Alle Teile des Baumes, wie zum Beispiel die Wurzeln, kommen in 7-facher Anzahl vor. Es gibt also dann auch 7 Zweige, die jeweils 7 Blüten haben und so weiter. Und der Baum gibt dir alles, was du brauchst oder dir wünschst. Und wenn die Blätter auf den Zweigen sich im Wind bewegen, dann hört sich das an wie die Zusammenfassung des Dharmas. Eine Zusammenfassung in 4 Sätzen. Und diese 4 Sätze beschreiben, sie beschreiben das, was Dharma ist. Wenn diese 4 auf ein geschriebenes Werk zutreffen, dann ist es Dharma. Wenn eine Unterweisung diese 4 Ideen beinhaltet, ist es Dharma. Das erste ist, alles, was eine Ursache hat, hat auch ein Ende. Wenn du deinen Ehepartner getroffen hast, dann wirst du ihn verlieren. Wenn dein Körper geboren worden ist von deiner Mutter, dann wirst du auch sterben. Und dann, alle unreinen Dinge sind Leiden. Was macht etwas unrein, wenn man nicht weiß, woher es kommt? Wenn euer Partner herummeckert, ist das unrein? Nicht unbedingt. Wenn ihr wüsstet, dass sie von euch selbst kommen, dann könntet ihr etwas unternehmen, um das zu ändern. Und es wäre nicht länger unrein. Was etwas zum Leiden macht, was das Leiden auslöst, das ist die Tatsache, dass man nicht weiß, woher es kommt. Der Lackmustest dafür ist, ob man jemanden anderen für sein Leiden verantwortlich macht. Und wenn man das tut, dann ist es unrein. Nichts ist so, wie es ist. Ein weiterer Lackmustest ist, ob ihr noch irgendwelche negativen Gefühle habt. Wenn ja, dann missversteht ihr die Welt. Wenn ihr euch aufregt oder eifersüchtig seid oder ärgerlich, wenn ihr frustriert habt oder ein falsches Verlangen nach Dingen, dann missversteht ihr die Welt. Warum? Weil die Leute, über die ihr euch aufregt, nicht existieren und nie existiert haben. Es ist unmöglich, sich über etwas aufzuregen, was existiert. Oder anders gesagt, jedes Mal, wenn ihr euch aufregt, dann stellt ihr euch etwas vor, über das ihr euch aufregt, was eigentlich gar nicht da ist. Als Beispiel, mein Ehepartner, der mich kritisiert und der nicht von mir kommt. Nur ein Ehepartner, der nicht von dir kommt, ist ein Ehepartner, über den du dich aufregst. Wenn du denken würdest, dass er von dir kommt, dann würdest du dich nicht darüber aufregen, sondern es einfach ändern. Ich nenne es Wasser auf dem Badezimmerfußboden. Das ist ein Beispiel, wenn man morgens, samstagmorgens früh wach wird und aufsteht und unter die Dusche geht und dann wird einem plötzlich klar, dass ja Samstag ist und man geht wieder ins Bett und schläft noch ein paar Stunden. Und dann, wenn man wieder wach wird, zieht man sein letztes Paar warme Wollsocken an, weil es kalt ist, und geht wieder ins Bad und tritt in eine Pfütze. Und dann rennt man runter und schreit die Familie an. Und man sagt, wer war das? Wer hat diese Sauerei im Badezimmer gemacht? Und dann sagen die Kinder vielleicht, du bist so früh aufgestanden und hast geduscht. Und wenn einem klar wird, dass man es selber war, dann ist man plötzlich sehr verständnisvoll und regt sich nicht mehr auf. Und jemand, der dich kritisiert und der nicht daher kommt, dass du in der letzten Woche jemand anderen kritisiert hast, den gibt es nicht. Du könntest genauso gut einen zweiköpfigen lila Elefanten anschreien. Und wenn diese Idee nicht in einer Schrift enthalten ist, dann ist es auch kein Buddhismus, sondern nur Pop-Psychologie. Und das Letzte ist, wenn du Frieden willst, dann suche das Nirvana. Was ist Nirvana? Das permanente Ende negativer Emotionen, weil du herausgefunden hast, dass alles, worüber du dich aufgeregt hast, nicht existierte. Und das resultiert irgendwo auch aus dem dritten Punkt, denn wie kann man sich über etwas aufregen, wenn es von dir kommt? Und wenn du das verstehst und in die Praxis umsetzt, was zwei verschiedene Dinge sind, dann kann man keine negativen Emotionen mehr haben. Und das ist die Definition von Nirvana. Und das ist die einzige Möglichkeit, negative Gefühle permanent zu eliminieren. Wenn dein Partner wirklich so existieren würde, dann würdet ihr euch auch immer streiten, dann gäbe es keine Lösung dafür. Aber übrigens sollte dieses Verständnis nicht dann auf den Partner so angewendet werden, dass man sagt, ich bin kein schlechter Mensch, das liegt nur an deinen karmischen Samen. Sondern man sagt, ich verstehe, dass ich dich nicht als rein sehen kann, weil ich mich in der letzten Woche so und so verhalten habe. Diese vier sind also die vier Ideen, die vier Prinzipien, die ein Text enthalten muss, damit der buddhistisch ist. Und warum sprechen wir darüber? Weil das die Blätter rauschen, die Blätter des Baumes. Sie rauschen also nicht nur, sondern sie singen von den vier grundlegenden Ideen des Buddhismus. Wenn jemand nur sagt, werd einfach mit deinen Problemen fertig, das hat zum Beispiel nichts mit Buddhismus zu tun. Im Buddhismus würde es heißen, der Partner, von dem du dachtest, dass du dich darüber aufregst, den gibt es nicht. Und daher musst du dich auch nicht aufregen. Und das ist besser. Mitten auf dem Ast des Baumes also wächst eine riesige Blüte. Und auf der Blüte sind acht große Löwen und sie halten einen Thron aus Edelstein. Warum die acht Löwen? Es sind 8 große Bodhisattvas und als Ausdruck ihres Respekts und ihrer Wertschätzung haben sie die Form von Löwen angenommen. Löwen sind mächtiger als alle anderen wilden Tiere. Und so sind auch Bodhisattvas mächtiger als Dämonen. Glaubt man im Buddhismus an irgendwelche Dämonen oder Teufelchen, die mit Hörnern hinter einem herlaufen und einen in den Hintern pieksen mit einer Forke? Nein. Ein Dämon erscheint vielleicht in der Form einer Freundin, wenn ihr gerade 20 Minuten Yoga machen wollt und die Freundin dann sagt, lass uns über was anderes machen jetzt. Warum 8? Das hängt zusammen mit den 8 Kräften oder auch den 8 Städten im Yoga Sutra. Wangchukye. In der Hindu-Mythologie gibt es Ishvara, auf Tibetisch Wangchuk. Ish heißt Kraft oder Macht und Vara heißt voll davon. Und das Wort Wish oder Wunsch kommt von Ish, denn jemand, der Macht hat, kann bekommen, was immer er möchte. Und Ishvara, heißt es, hat die Fähigkeit, die Welt zu erschaffen. Die Wesen und auch die Orte. Die Rolle von Ishvara ist also, das Universum zu erschaffen. Und darunter sind die Menschen, die kleineren Dinge und dann eben noch Planeten und so weiter. Die erste dieser Kräfte auf einem tieferen Level heißt also fein oder subtil. Diese Feinheit bezeichnet also menschliche Wesen. Wie wurden sie erschaffen? Das ist das, worüber wir gesprochen haben, von dir selbst. Du hast die Menschen um dich herum erschaffen. Das zweite ist die Fähigkeit, die Welten auszusenden, die diese Wesen bewohnen. Und die ersten beiden können zusammengefasst werden als die Kräfte eines Yogis, also Menschen und Welten zu erschaffen. Und das dritte ist die Kraft, diese wieder zurückzuziehen oder in sich zurückzuziehen. Jemand, der also weiß, wo die Menschen und Orte um ihn herum herkommen, kann diese also auch zurückziehen. Wie zieht man solche Personen zurück? Mit einer Pistole? Nein, indem man den Samen in sich stoppt. Wenn dein Boss dich anschreit, kannst du das vielleicht zurückziehen dadurch, dass du deine Kinder nicht anschreist. Und so ist ein wirklicher Yogi auch nicht jemand, der Handstand auf einem Arm machen kann, sondern der Menschen in diesem Sinne erschaffen oder zurückziehen kann. Also unfreundliche Chefs zurückziehen kann und nette Chefs erschaffen kann, indem er die Samen dafür ändert. Warum sprechen wir über diese 8? Weil wir reden von den 8 Löwen, die den Thron hochhalten und die sich auf dieser Blüte auf dem Baum befinden, in einem Meer voller Milch, auf einer weiten Ebene in deiner Vorstellung. erinnert euch also an den Zusammenhang. Sie können als können körperlich oder mental ausgesendet werden. Und fünf ist, sie sind mächtiger als andere. Sie haben die Kontrolle, das heißt, sie können ein Wesen dazu führen, zu höherem Bewusstsein führen, oder sie wissen, wenn jemand noch nicht reif dafür ist. Und das Letzte ist, sie können das, was sie erreicht haben, aufrecht erhalten über längere Zeit. Sie setzen ihre Kräfte willentlich ein. Es ist also nicht zufällig. Wenn sie also etwas wünschen, setzen sie den Samen dafür. Es ist also gewählt und nicht durch Zufall. Was in ihrer Welt ist, ist also durch willentliche Entscheidung. Aber es gibt auch die Option, dass man nur vier Löwen visualisiert, die den Thron halten, und das steht dann für die vier Furchtlosigkeiten. Und das sind die Qualitäten eines erleuchteten Wesens. Und das ist von Gyaltsabje, Jetsungkapas Schüler. Und er war übrigens der erste Leiter der Gelugpas. Sein richtiger Name war Dharma Rinchen. Und er schrieb einen Kommentar zu dem Werk, was von Maitreya an Meister Asanga diktiert wurde. Und das ist ein Werk von 75 Seiten, das alle Mönche auswendig lernen müssen. Und wir beschäftigen uns 12 Jahre damit, also ungefähr 4 Seiten pro Jahr. Es ist etwas schwierig. In dem Kommentar heißt es, in einer Gruppe von Gleichgesinnten haben sie keine Angst zu verkünden, dass sie Erleuchtung erlangt haben. Und ich habe diese und jene Dinge verstanden oder erfahren. Die erste Furchtlosigkeit ist also, dass sie keine Angst haben zu verkünden, dass sie das höchste Verständnis erlangt haben. Und zu sagen, dass sie allwissend sind. Im Buddhismus würde man das nicht vor irgendjemandem sagen. Das müssten dann schon die Schüler oder Gleichgesinnte sein. Denn gewöhnliche Leute würden dir vielleicht nicht glauben. Und dann, wenn es so wäre, würden sie schlechtes Karma ansammeln, wenn sie das nicht respektieren würden, wenn sie nicht daran glauben. Ich kann das hier nicht von mir sagen, aber es geht um die 4 Furchtlosigkeiten und die erste davon ist zu sagen, schaut her, ich habe Erleuchtung erlangt, ich bin ein erleuchtetes Wesen. Nummer 2 ist, keine Angst zu haben, zu sagen, das ist es, was euch Probleme bereitet, was die Probleme verursacht. Was ist damit gemeint? Negative Gefühle gegenüber nicht existierenden Dingen, wie zum Beispiel Ärger über den Ehepartner, der nicht von dir kommt. Das ist dein Problem. Und sie haben kein Problem damit, vor eine Gruppe von Menschen hinzutreten und das so zu sagen. Wenn ihr so weitermacht und Phantomen hinterherjagt in eurem Leben, indem ihr euch über Leute aufregt, die nicht von euch kommen, dann seid ihr verrückt, weil es sie nicht gibt. Jede Falte in eurem Gesicht kommt daher, dass ihr euch geärgert habt über etwas, was es gar nicht gibt. Und das ist traurig. Und ich spreche aus Erfahrung. Das ist interessant, denn normalerweise können Dinge, die nicht existieren, auch keine Auswirkung haben. Aber mit Falten ist das wohl anders. Nummer 3. Sie fürchten sich nicht, den Weg zu beschreiben, der aus dem Leiden herausführt. Keine Angst ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sie sind aber jedenfalls nicht schüchtern oder sie haben kein Problem damit, sich vor eine Gruppe von Menschen hinzustellen und zu sagen, ihr müsst das verstehen, dass der Ehepartner, mit dem ihr Probleme hat, nicht existiert. Jede dieser 4 Furchtlosigkeiten wird übrigens von einem tibetischen Ausdruck begleitet, der übersetzt in etwa heißt, sie können nicht in Frage gestellt werden von jemandem, der vernünftig ist oder logisch argumentiert. Und Nummer 4 ist, sie haben keine Angst zu sagen, ich habe das ultimative Glück erreicht, das größte Glück, und es gibt nichts mehr, was mich bedrückt. Es gibt nichts, was ich noch fürchte. Sie können sagen, ich bin der Größte, aber das ist keine Arroganz, sondern nur ihre Macht. Und ich spreche nicht von mir, sondern von den traditionellen 4 Furchtlosigkeiten, wie sie in den Schriften stehen. Warum sprechen wir darüber? Weil wir von den 4 Löwen sprechen. Wenn wir die Zahl von 8 auf 4 reduzieren, dann tun wir das, weil wir von diesen 4 Furchtlosigkeiten sprechen, weil wir das damit verbinden.